Ja, und da sind wir bei dem Punkt, den haben wir nämlich noch nicht angesprochen, warum Gründach so wichtig ist, ist das Thema Regenwasserbewirtschaftung, also den Regenwasserrückhalt. Ein Gründach nimmt unheimlich viel Wasser auf, in seinem Substrat, in seiner Tränenschicht.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Pflanzen auf dem Dach, ist das auch was für euch? Und was müsst ihr beachten, wenn ihr euer Dach bepflanzen wollt? Das besprechen wir auch in der heutigen Folge. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Mir gegenüber sitzt Dr. Gunter Mann. Er ist Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün. Also Gunter, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Vielen Dank für das Interesse und dass wir heute zusammen sind.
Wir nehmen die Folge heute auf der Messe Dach und Holz in Stuttgart auf. Also falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, dann liegt es daran, obwohl wir hier echt in einem schönen Räumchen sind und eigentlich dürfte das gut klappen. Gunter, jetzt gleich mal die erste Frage. Hast du selber ein Gründach?
Ich habe tatsächlich ein begrüntes Dach und zwar eine Garage.
Die war von Anfang an schon so oder hast du es dann quasi im Zuge deiner Tätigkeit noch nachträglich begrünt?
Nee, die war nicht so vorgesehen. Wir haben ein Haus von einem Bauträger und es ist ein Steildach, das konnten wir nicht begrünen. Das war schon mit Ziegeln bedeckt und das wäre dann so aufwendig gewesen. Aber die Garage, die war noch frei, die hätte eigentlich ein Kiesdach bekommen sollen und dann war für uns klar, wir begrünen sie.
Ist es arg viel mehr Aufwand?
Es kommt immer darauf an, wann man einsteigt in das Thema. Wenn man in der Bauphase, in der Planungsphase noch mehr Möglichkeiten hat, ist es kein größerer Aufwand, weil in dem Fall wäre die Dachabdichtung einfach wurzelfest zu machen. Das wussten wir, also haben wir die Dachabdichtung wurzelfest gemacht. Wenn man es später macht und die Abdichtung nicht wurzelfest wäre, dann müsste man nochmal mehr Aufwand betreiben.
Okay, je früher, desto besser.
Genau.
Das ist, was ihr schon gesagt habt, ein Steildach ist nicht dafür geeignet. Also ab welcher Neigung kriegt man ein Gründach hin? Muss es wirklich komplett flach sein? Oder?
Nein, es gehen tatsächlich auch Steildächer. Also es geht von 0 Grad, also ohne jedes Gefälle, bis 45 Grad Dachneigung.
Das ist aber eine Menge.
Das ist richtig steil, das Wasser, aber so das klassische Satteldach, auch mit Ziegeln, dafür hätte man auch begrünen können. Okay. Aber den Ziegel runternehmen, dafür was anderes, ist tatsächlich komplizierter dann.
Okay.
Und man sagt auch, oder die Regeln sagen, ab 10 Grad Dachneigung so in etwa, muss man schauen, dass der Gründachaufbau nicht ins Rutschen gerät. Mhm. Und da muss man also besondere Vorkehrungen treffen.
Was zum Beispiel?
Dass man Rutschelemente, Schubsicherungselemente einbaut oder spezielle Drainageschichten, die auch verhindern, dass der Gründachaufbau ins Rutschen gerät. Also es geht darum, wie so ein Schneefang, dass der Gründachaufbau nicht rutscht, wenn es stark regnet oder stark windet.
Kann ich mir das so wie Gitter dann auch vorstellen oder wie kleine?
Das ist unterschiedlich. Manchmal sind es wie Schwellen, also einfach nur mal was reingelegt oder wie umgedrehte Eierkartons, die so den Schub aufnehmen. Das können aber auch Holzschwellen, Metallschwellen sein, die irgendwo unter der Abdichtung mal mit eingebaut sind. Also Holz ist eher nicht so gut, also eher unverrottbares Material, damit der Aufbau eben nicht von oben nach unten wegrutscht.
Genau. Auf den Aufbau würde ich gerne nachher nochmal konkreter eingehen. Jetzt aber die Frage, warum hast du ein Gründach drauf gebaut? Natürlich, du bist Präsident vom Verband, das heißt, du musst mit gutem Beispiel vorangehen, aber das wird ja nicht der einzige Grund gewesen sein.
Nein, ich tue mich viel leichter, wenn ich Dachflächen sehe, die begrünt sind. Also es ist natürlich wahrscheinlich ein Stück weit Berufskrankheit. Habe aber schon im Studium mir das Thema eigentlich selber rausgesucht, weil ich mir im Studium überlegt habe, ich habe Biologie studiert, was mache ich denn als Diplomarbeit? Und da kam ich irgendwo drauf, ich schaue mir die begrünten Dächer an. Und so ist es schon darüber dann eine Berufskrankheit geworden. Wenn ich irgendwo oben bin, schaue ich runter, was ist begrünt oder nicht begrünt? Und es gibt leider ganz viele unbegrünte Dächer. Und da war es für mich klar, so ein Dach so blank, das überhitzt sich, das ist heiß, ist ja viel reparaturanfälliger, wenn es keine Schutzlage hat und Kies allein ist. Zwar auch ein Schutz, aber nicht so gut wie ein Gründach. Und ein Gründach hat natürlich viel Lebensraumfunktion.
Also ich fasse zusammen, natürlich Lebensraum, das heißt, die Bienen freuen sich. Es hält das Haus kühler.
Ja.
Ist es im Winter ein Problem?
Nee, im Winter, also ist einerseits im Sommer ist es für die Kühlleistung gut und im Winter ist es eine Art Dämmung. Mhm. Also ich habe nochmal eine Dämmfunktion. Lebensraum ist das eine natürlich, je nachdem, was für einen Aufbau habe, kann das wirklich ein Ersatzlebensraum sein. Und je nachdem, wenn ich auch kleine Sträucher mit drauf habe, ist es ein dauerhafter Lebensraum. Das war auch Teil meiner Doktorarbeit, weil ich verschiedene Dächer untersucht habe, um zu schauen, welche Dachtypen, ab wann sind sie denn für Bodentiere interessant.
Okay.
Regenwürmer wollen es ja frostfrei haben. Und also baue ich ein Gründach, das zumindest ein bisschen mehr Substrat hat und auch ein paar kleine Sträucher stehen hat, damit sich der Regenwurm frostfrei zurückziehen kann im Winter. Und dann ist er ein super Indikator, dass das ein dauerhafter Lebensraum ist.
Blöde Frage, wie bekomme ich den Regenwurm auf das Dach? Also ich setze am Anfang dann ein paar aus.
Ja, auch indirekt, der kommt oftmals über die Pflanzen mit drauf.
Ach wirklich? Okay, ja.
Und zwar, wenn ich höheren Aufbau habe oder ich habe dann Gehölze mit drin beispielsweise, dann habe ich Stauden oder richtige Ballen, wie man sie im Pflanzmarkt ja auch kauft. Und dort sind in den Ballen, den Wurzelballen, oftmals Regenwürmer, Schnecken, Asseln mit drin, was für mich alles positiv ist, weil sie den Lebensraum eben als dauerhaften Lebensraum identifizieren.
Weil ich überlege, jetzt will ich Asseln auf meinem Dach haben, will ich Schnecken auf meinem Dach haben. Besteht da nicht der Gefahr, dass sie dann irgendwie rauskriechen und in mein Haus kommen?
Nein, also habe ich nicht erlebt. Ich wohne jetzt ja auch 25 Jahre in meinem Haus, da ist nichts von der Garage ins Haus reingelangt. Und es sind auch nicht Schneckeninvasionen, die auf dem Dach sind oder sonstiges. Es hält sich alles in Grenzen. Da spielt sich ja auch ein gewisser Nahrungskreislauf hier ein. Da gehen ja auch wieder Vögel drauf, die picken und. Also da haben wir keine Invasion. Das ist nicht zu befürchten. Und ansonsten kommen aufs Gründach natürlich durchaus auch noch Wildbienen, Schmetterlinge, als auch die schöneren Tiere in Anführungsstrichen. Es sind ja nicht nur die weniger schönen.
Gut, also Lebensraum auf alle Fälle. Kannst du erklären, warum das kühlt?
Ja, und da sind wir bei dem Punkt, den haben wir nämlich noch nicht angesprochen, warum Gründach so wichtig ist, ist das Thema Regenwasserbewirtschaftung, also den Regenwasserrückhalt. Ein Gründach nimmt unheimlich viel Wasser auf in seinem Substrat, in seiner Tränschicht. Und dadurch, was Wasser aufnimmt, und die Pflanzen brauchen natürlich Wasser zum Leben, die verdunsten das dann auch wieder, also durch ihren Lebensvorgang verdunsten. Und durch diese Verdunstung entsteht Kühlleistung. Mhm. Und dann habe ich eine Kühlung, einerseits durch die Verdunstungskühlung, andererseits durch die Verschattung. Die Pflanzen verschatten ja auch und verhindern schon, dass die Sonne direkt und mit voller Wucht aufs Gebäude einstrahlt.
Wie viel Wasser können die denn aufnehmen?
Das hängt natürlich von der Substratstärke ab. Mhm. Aber nehmen wir mal so einen 10 cm Gründachaufbau, das ist so klassisch für eine einfache Extensivbegrünung, dann kann so 10 cm in der Größenordnung 30 Liter pro Quadratmeter aufnehmen.
Oh, das ist viel, ja.
Das ist durchaus schon mal ein gewisser Regen, der im Sommer, wenn der Aufbau trocken ist, schon auf dem Gründach verbleibt. Mhm. Und wenn ich mir so das im Jahresverlauf anschaue, dann kann dieses besagte 10 cm Gründach, also eine einfache Form, fast die Hälfte des, oder in der Größenordnung die Hälfte des Jahresniederschlags aufnehmen.
Die Hälfte.
Genau, die Hälfte bleibt oben und wird verdunstet und kühlt.
Ja.
Und die andere Hälfte geht nur die andere Hälfte in die Kanalisation.
Was passiert, wenn zu viel Regen runterfällt und das Grünland es nicht aufnehmen kann?
Dann geht es als Überschuss in die Kanalisation.
In die Regenrinne dann einfach.
Genau.
Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass, keine Ahnung, das Wasser auf dem Dach steht und irgendwie die Pflanzen.
Aber wenn man es richtig macht und fachgerecht plant, einen Gründachaufbau nimmt, der auch regelkonform ist, dann wird das Überschusswasser abgeführt. Erst gespeichert und dann Überschusswasser geht in den Dachablauf, in die Regenrinne und dann in die Kanalisation.
Dann lass uns doch gleich in den Aufbau jetzt nochmal tiefer einsteigen. Wie sollte ein Gründach idealerweise aufgebaut sein?
Idealerweise, und das wird auch meistens gemacht, zu 75% in deutschen Markten nehmen wir die mehrschichtige Bauweise. Mhm. Das heißt, es sind mehrere Schichten. Wir gehen davon aus, das Dach, die Dachkonstruktion ist so stabil, dass sie die Statik auch mal hat, das Gründach zu halten. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf, was das Gewicht betrifft. Dann kommt die nächste Voraussetzung, eine Abdichtung, die wurzelfest ist. Mhm. Und auf diese wurzelfeste Dachabdichtung, auf eine geeignete Dachunterkonstruktion, kommt dann der Gründachaufbau, der eigentlich erst mit dem Schutzvlies beginnt. Mhm. Man kann sich das wie ein Malervlies vorstellen mit 300, 500 Gramm pro Quadratmeter. Das ist so eine Gewichtsgrößenordnung. Das ist relativ dünn. Das schützt die Dachabdichtung, wenn ich über das Dach drüber laufe, also ein mechanischer Schutz. Okay.
Die Dachabdichtung ist aber dann eine Folie wahrscheinlich meistens.
Bitumen, Kunststoffbahnen oder Mischformen davon. Mhm. Und die bringen nicht nur die Dichtigkeit gegenüber Wasser, sondern auch die Dichtigkeit gegen den Wurzeln. Mhm. Das ist auch deswegen wurzelfest.
Ja.
Und diese Dachabdichtung ist ja relativ eine dünne Schicht. Mhm. Deswegen macht man dieses Schutzvlies noch drauf, dass wenn ich drüber laufe, dass ich nicht irgendeinen Stein oder irgendwas reindreht. Also mechanischer Schutz. Darauf kommt dann die erste richtige Funktionsschicht, das ist die Tränschicht. Mhm. Und die Drainage oder Tränschicht, die kann einerseits Wasser aufnehmen und was zu viel ist, wird es eben abgeleitet.
Das sind dann vor allem Steinchen oder?
Es geht, Schüttgüter nennt sich das dann, das könnte Lava sein beispielsweise oder Blähschiefer oder Blähton, das sind so klassische Schüttgüterdrainagen. Oder es gibt Kunststoffelemente. Mhm. Aus Recyclingmaterial werden die hergestellt und diese Kunststoffelemente haben den Vorteil, dass sie einerseits Wasser speichern. Das sind wie Eierkartons, so Töpfchen, da speichert sich das Wasser und wenn die überlaufen, drunter in diesen Rillen läuft das Wasser dann wieder ab. Also die beiden Arten von Drainagen gibt es.
Jetzt an der Stelle, bisher sind wir dann bei relativ viel Plastik, bei relativ viel künstlichen Stoffen. Kannst du vielleicht, was sich für mich im ersten Moment schon ein bisschen wie ein Gegensatz anhört, also ich will quasi grün aufs Dach, muss aber erstmal wesentlich mehr künstliche Stoffe einbauen.
Ja, zum einen sind es Recyclingstoffe, okay, die wir da dafür verwenden und die können später auch wieder recycelt werden. Und zum anderen könnte man das auch mit nachwachsenden Rohstoffen machen. Also ich kann das auch mit einem Zuckerrohr beispielsweise machen. Also die Methoden, die Verfahren gibt es, sind bisher einfach nur ein Stück weit zu teuer gewesen.
Okay.
Und nicht so marktgängig. Aber wir haben damit auch Bestandteile mit diesem Recyclingmaterial, was viele Jahrzehnte hält.
Okay.
Also ein Gründach hält 20, 30, 40 Jahre. Und der Kunststoff ist eben nicht nur einmal gemacht und ein Einwegkunststoff, sondern der hält ewig. Und hat eben mehrere Funktionen, die er dann auch vereinbart. Ist auch von der Transportgeschichte her relativ leicht, lässt sich stapeln. Gut, wenn wir im kleinen Bereich sind, ist es vielleicht nicht ganz so wesentlich, aber wenn ich große Flächen mache, mehrere tausend Quadratmeter, dann muss ich auch kostengünstig anliefern an die Baustelle. Also von dem her kann ich schon verstehen und das bekommen wir immer wieder auch ähnliche Fragen in unseren Seminaren. Aber dadurch finde ich, dass es ein anhaltender, langanhaltender Stoff ist, den ich nehme, den ich bewusst und gezielt einsetzen kann und aus Recyclingmaterial ist und später auch recyclingfähig ist, finde ich das durchaus gerechtfertigt und ist okay aus meiner Sicht.
Gut. Also wir haben ganz unten Abdichtung, wir haben die, den Vlies als Schutz, dann haben wir die erste Drainageschicht. Was kommt dann oben drauf?
Dann kommt nochmal ein Vlies tatsächlich. Okay. Das ist das sogenannte Filtervlies. Und weil drüber das Dachsubstrat kommt und das Dachsubstrat hat ja gewisse Feinanteile und diese Feinanteile sollen nicht in die Drainage oder sollen die Drainagefunktion nicht beeinträchtigen. Deswegen kommt dazwischen, zwischen Dachsubstrat und Drainageschicht nochmal ein Filtervlies.
Ja.
Das filtert Feinanteile raus.
Also Feinanteile reden wir über ganz kleinen Sand, ganz kleine Erdklümpchen.
Genau,
genau. Und die Schnecken und Regenwürmer wahrscheinlich auch, dass die nicht
die durchkommen. Die könnten da auch nicht durch, ja.
Okay.
Aber die sind eh lieber im oberen Bereich, wo sie ihre Erde haben. Die Wurzeln könnten durchaus durch, die können auch durch das Filtervlies durchwurzeln, machen sie auch dann.
Wäre auch nicht schlimm.
Das wäre überhaupt nicht schlimm, die sind dafür ausgelegt. Und über dieser Filtervliesschicht, das ist nur wenige Millimeter stark, kommt dann das Dachsubstrat.
Und das ist dann Erde oder muss das eine bestimmte Zusammensetzung haben?
Ja, das ist schon aufbereitete, technisch hergestellte Erde. Das besteht aus mineralischen Bestandteilen und organischen. Und die mineralischen Bestandteile könnten auch wieder wie in der Drainage schon Lava sein oder Blähschiefer, Blähton, aber auch Ziegelsplitt. Auch da kann man auf Recyclingmaterial zurückgreifen. Vielleicht auch hier und da mal ein paar Sande. Wird dann im bestimmten Mischungsverhältnis zusammengemischt. Da gibt es extra Rezepturen für so Dachsubstrate. Und dann kommen noch organische Anteile dazu, wie Rindenhumus und Grünschnittkompost.
Ja. Warum kann ich nicht einfach, also ich nehme an, wenn ich jetzt ein Haus baue, da habe ich eh Erdaushub, warum kann ich das einfach nicht auf das Gründach kippen?
Es hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir ja Substrat oder Produkte auf dem Dach haben, die möglichst leicht sind. Die einerseits leicht sind, die aber auch Wasser speichern und eine gute Wasserdurchlässigkeit haben, weil Staunässe vertragen die Pflanzen nämlich auch nicht da oben. Vor allem, wenn die nur ein paar Zentimeter Wachstumsfläche oder durchwurzelbaren Raum haben. Und so ein Oberboden, der ist meistens nicht nur, dass er auch Wurzelunkräuter drin hätte und so weiter, sondern der ist meistens viel zu schwer und zu lehmig.
Ja,
das heißt, der wäre nicht richtig durchlässig.
Das heißt, das Wasser würde dann quasi oben stehen und würde nicht
womöglich, ja. Wir hätten eine schwere Pampe zum Teil. Und in manchen Regionen, wenn ich an die Eifel oder Ähnliches denke, da könnte es durchaus sein, dass auch so ein Ober- oder Unterboden geeignet wäre, weil da ja auch Lava und Bims hat und sandige Böden. Dann könnten wir es nehmen. Wir könnten es dann ein bisschen aufbereiten. Aber da man eben so einen Kompromiss haben möchte, leicht, aber Wasserspeicher und Durchlässigkeit geht es in der Regel mit Oberboden nicht.
Und nährstoffreich einfach, dass quasi die Pflanzen, die man einpflanzt, dass die dann auch genug Nährstoffe bekommen.
Genau, wobei darüber kann man dann auch wieder steuern. Also wenn wir eine extensive Dachbegrünung machen, dann brauche ich gar nicht so viel Nährstoffe, weil ich da Pflanzen einsetze, die eher mit kargen Böden auch klarkommen.
Dann erklär doch mal, was meinst du mit exzessiv?
Extensiv. Eine extensive Dachbegrünung. Es gibt die extensive Dachbegrünung, auf der anderen Seite die intensive Dachbegrünung. Mhm. Und ich mache es, glaube ich, eher andersrum. Die intensive Dachbegrünung ist der klassische Dachgarten.
Mhm.
Also den Garten aufs Dach, den Dachgarten, den ich als Mensch nutze, der sieht genauso auf dem Dach aus oder kann aussehen wie unten auf dem Boden, mit Rasen, mit Sträuchern, mit Sitzgelegenheit, Wegeflächen und. Das wäre eine Intensivbegrünung. Mhm. Höherer Aufbau, auch relativ hohes Gewicht, also irgendwo ab 300 Kilogramm und mehr, wird auch dauerhaft bewässert. Also ist immer eine künstliche Bewässerung in der Regel mit dabei, okay, bei einer Intensivbegrünung. Und durch den Menschen genutzt, eher gärtnerisch geprägt. Und auf der anderen Seite die extensive Dachbegrünung, die ist viel leichter. Die wiegt irgendwo zwischen, sag es mal, 80 bis 150 Kilogramm
pro
Quadratmeter. Mhm. Und da geht man nur zur Pflege auf das Dach bei einer, okay, Extensiv. Und das ist ohne Zusatzbewässerung. Das heißt, die Pflanzen, die wir aufbringen, die kommen von vornherein mit der Trockenheit besser klar, mit wenig Wasser klar und auch mit den Windverhältnissen, kann auch mal durchfrieren, also viel Pflege leichter.
Aber pflegen muss ich sie trotzdem. Nehmen wir an, ich wähle jetzt das pflegeleichteste Gründach, das es gibt. Was für eine Pflege kommt dann trotzdem noch auf mich zu?
Ja, bei einer Extensivbegrünung werden wir bei Pflegegängen im Jahr 1 bis 3 Mal.
Und was muss man da machen?
Die Pflanzen entfernen, die eben dann nicht drauf sollen, die man, okay, nicht haben möchte. Auch wenn Gehölze aufkommen oder ähnliches, wird man sie entfernen. Man schaut sich die Abläufe an, also die Entwässerungseinrichtung, mhm, und die Rinnen oder die Fallrohre, damit da kein Schmutz drin ist, dass die Entwässerung wirklich immer reibungslos funktioniert. Unerwünschten Fremdbewuchs haben wir angeführt. Und wenn man das Gefühl hat, es wächst nicht so recht, würde man auch düngen.
Aber sonst müsste man nicht düngen, weil sonst über Jahre hinweg der Boden so nährstoffreich wäre, dass es ziehen wird.
Es ist schon üblicher, dass man alle 2 Jahre Dünger aufs, okay, Dach mit aufbringt. Ja. Und da kann man aber auch Langzeitdünger mit aufbringen, also nicht, wie man sonst so Blaukorn aus dem, mhm, Garten kennt, der wäre viel zu schnell fließend, sondern man würde Langzeitdünger nehmen, der über mehrere Monate hinweg, mhm, seine Nährstoffe dann abgibt, wenn es warm ist und wenn es feucht ist.
Okay, wenn es jetzt mal tage- und wochenweise nicht regnet, wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt muss ich aber trotzdem aufs Dach und gießen?
Gut, bei einer Extensivbegrünung, wenn die gewisse Reserven hat, also wenn der Aufbau eine gewisse Höhe hat, so 10 Zentimeter sind eigentlich ganz gut, und die Pflanzen auch so ausgewählt sind, man würde ja Pflanzen aus dem Steingartenbereich wählen, mhm, wie Thymian, wie Schnittlauch, Oregano, also die so, die man aus südländisch, nicht nur von der Pizza, ja, sondern auch südländisch kennt, die können mit der Hitze klarkommen, ja, Kartäusernelken auch, und hätte zudem noch Sedumarten, das sind Sukkulenten, sagt man auch dazu, die Wasser zurückhalten und mit, okay, mit wenig Wasser klarkommen. Die werden aber, wenn es mal 3 Wochen trocken sind, ist der Aufbau trocken, der Gründachaufbau, und die Pflanzen werden dann schon auch welk und braun. Mhm. Und zum Teil sterben die auch ab. Die erholen sich dann wieder. Mhm. Es ist immer so grenzwertig. Man kommt im Großen und Ganzen wirklich auch ohne Bewässerung aus. Okay. Und dann muss man halt auch mal den Anblick ertragen, dass es ein bisschen bräunlicher aussieht. Okay. Die Pflanzen erholen sich dann wieder.
Okay.
Da ist ja immer noch Restbestände mit Pflanzenteile unterirdisch oder mit Saatgut und so weiter. Aber man kann sich durchaus überlegen, vor allem wenn man auch einsehbare Flächen vor sich hat, dass man vielleicht nach einer guten Woche, nach 2 Wochen dann doch mal ein bisschen wässert oder einmal durchdringend wässert.
Ja.
Ich würde es aber nicht von vornherein machen, sonst verweichlichen die Pflanzen ja auch.
Okay. Also heißt dann keine Panik, wenn sie mal ein bisschen bräunlich werden und ja.
Genau.
Das hört sich sehr pflegeleicht an.
Nee, eine Extensivbegrünung ist so ausgelegt, dass, ja, sie eben nicht dauerhaft bewässert werden muss. Wenn man zu viel macht, dann muss man immer dabei bleiben. Weil dann, ja, wird sich vielleicht auch eher Gras einstellen. Die meisten wollen kein Gras auf dem Dach. Mhm. Sie wollen eher, ja, eine Blumenwiese abwechslungsreich, artenreich haben. Und wenn ich zu arg bewässere, dann habe ich vielleicht eher einen Grasbestand oder ich bekomme noch Klee mit aufs Dach. Mhm. Und dann habe ich nicht mehr so, ja, diese Artenreichtum.
Was sind deine 3 Top-Pflanzen oder Blumen, die du aufs Dach pflanzen würdest? Es können auch 5 sein. Du hast ja vorher schon ein paar aufgezählt.
Genau. Ich finde Schnittlauch finde ich gut. Der kann aber zum Teil recht dominant werden. Okay. Ich finde aber Schnittlauch klasse, weil das auch natürlich schön riecht, wenn man drüber läuft. Wenn man da noch ein Butterbrot dabei hat, klasse Geschichte. Aber ansonsten finde ich Thymian tatsächlich gut. Mhm. Mir gefallen aber auch Färberkamillen gelbblühend. Ja. Wiesenmargeriten sind toll. Aber auch diese Kartäusernelke, mhm, ist schön. Alles, was so ein bisschen höher und bunt ist, finde ich ganz nett.
Wie lange blühen die? Weil sonst stelle ich mir vor, ich habe jetzt eine Blume, die vielleicht dann irgendwie für 1-2 Monate blüht und danach sieht man sie nicht mehr.
Man wird ja auch auf so einem extensiven Gründach bei den 10 Zentimeter, oder wenn man ein paar Zentimeter mehr hat, ist es noch besser. Dann kann man ja in der Größenordnung 20 bis 30 Arten draufbringen.
Okay, ja.
Und wenn man dann so eine artenreiche Saatgutmischung genommen hat, die so im Handel auch gibt, die auf solche Begrünungen ausgelegt hat, dann hat man einen Blühaspekt durchaus von April, Mai bis, okay, in den September hinein.
Wenn jetzt die Bauherren entscheiden, welche Pflanzen sie draufpflanzen sollen, was muss man da beachten? Ist es da wichtig, keine Ahnung, wie oft regnet es, wie heiß wird es, sind wir eher in den Bergen, wo es ein bisschen kälter ist, sind wir quasi eher in Bereichen, wo irgendwie die Sonne sehr, sehr heiß werden kann. Was sind Aspekte, die man da beachten muss?
Also es sind wirklich die örtlichen Gegebenheiten. Ja. was Wasser betrifft und den Wasserbedarf der Pflanze auch kann. Die natürlichen Niederschläge oder muss man zusätzlich bewässern, den Wasserbedarf der Pflanze decken. Ist die vielleicht schon trockenheitsangepasst, das sind Punkte. Aber auch das Dachgefälle, die Dachneigung spielt eine Rolle. Ganz steile Dächer, da fließt das Wasser schneller ab.
Ja.
Es leuchtet ja jedem ein, je steiler die Fläche, desto schneller rauscht das Wasser weg. Ja. Also müsste ich da vielleicht extra bewässern noch oder mehr Substrat nehmen, um ein bisschen auszugleichen. Mhm. Und wenn das Dach flach ist oder vielleicht gar kein Gefälle hat, dann steht da Wasser auch eher. Und stehendes Wasser könnte schon wieder eher auch schädlich sein, weil so eine Extensivbegrünung ja mit Trockenphasen auskommt. Also muss schon ein bisschen dieses Gefälle mit beachten, die örtlichen Niederschläge oder auch, ob ich eine Süd- oder Nordseite habe von dem Dach. Das spielt natürlich auch mit eine Rolle.
Man kann ja auf das Dach gehen. Man muss auf alle Fälle einen Weg mit einplanen oder beziehungsweise eine Stelle, wo man dann quasi aufs Dach kommt, damit man es pflegen kann.
Also dann nochmal betont, dass man bei einer Extensivbegrünung nur für diese ein- bis dreimalige im Jahr angesetzte Pflege aufs Dach geht.
Ja.
Und dann ist es natürlich schon geschickt, man hat irgendwo einen Ansatzpunkt für die Leiter oder man hat einen vernünftigen Dachausstieg oder ähnliches, dass man draufkommt auf die Dachfläche. Man hat meistens in der Regel bei diesen kleineren Flächen und bei einer Garage, Doppelgarage kein Geländer.
Ja.
Bei Extensivbegrünung oder auch sonst keine Absturzsicherung, was nicht ideal ist. Da muss man sich also schon drüber im Klaren sein, dass man dann auf dem Bereich ist, wo man vielleicht eigentlich einen Schutz haben sollte. Deswegen ist es manchmal auch ganz gut, man überlässt es einem Fachmann oder Fachfrau, die Pflege zu machen. Ich bräuchte aber sonst außer der Einstiegshilfe, dass ich die Leiter geschickt ansetzen kann, auf dem Dach keine Schrittplatten, nicht unbedingt. Okay. Ja. Die Pflanzen vertragen auch mal, wenn man mal drüber läuft, die ein, zwei Mal, das ist nicht weiter tragisch. Wenn ich bei einer Intensivbegrünung bin, bei einem Dachgarten, den habe ich ja dauerhaft genutzt. Da hätte ich dann von vornherein ein Geländer auch mit vorgesehen, einen Treppenaufgang, dann ist es eine andere Dimension, dann ist es wie eine Dachterrasse.
Ist da, du hattest ja die Sicherheit angesprochen, ab wann muss ich, also ab wann ist es baulich vorgeschrieben, dass ich mir den Schutz mit hinbaue?
Es gibt ja im Privaten immer Ausnahmen, da kann man es ja machen, wie man möchte, aber eigentlich heißt die Regel ab 2 Meter Höhe, ja. Dachhöhe, und wenn ich näher als 2 Meter am Dachrand arbeite,
ja,
dann muss ich eine Absturzsicherung vorsehen.
Und wie ist es bei steileren Dächern? Also nehme an, ich habe jetzt wirklich die 45 Grad. Das wird ja dann keine Terrasse sein, aber wenn ich dann selber aufs Dach rauf will, um das...
Da auch im Draufbereich, ab 2 Meter.
Ja.
Draufhöhe muss ich da genauso sichern.
Okay.
Und das ist natürlich ungleich schwerer, mich da abzusichern. Und eine Steildachbegrünung, wenn man eine hat, dann wird man die auf jeden Fall, zum einen kann man die nicht selber machen, die müssen wir machen lassen von einem Fachmann oder Fachfrau. Und die wird dann auch die Pflege übernehmen.
Okay, das heißt selber machen, wenn man zum Beispiel wie du eine Garage hat, dann kann man das selber machen, also auch von der Abdichtungslage?
Ja, die Abdichtung, die würde ich grundsätzlich eigentlich immer, wenn es geht, weil man sie ja auch wurzelfest braucht, und wenn ich eine Abdichtung habe, ich ja eh, dann lasse ich die von vornherein ohne Mehraufwand, Mehrkosten auch wurzelfest machen.
Ja.
Das macht Dachdeckerhandwerk. Nehmen wir mal, ich habe eine bestehende Garage, weiß nicht, ob die Abdichtung wurzelfest ist, dann könnte ich zusätzlich nur für das Thema Wurzelschutz eine Wurzelschutzfolie draufbringen. Mhm. Die kann ich im Handel kaufen, nur fürs Thema Wurzelschutz, die könnte ich selber draufbringen.
Okay.
Und bei einer Garage und Carport, wenn drunter nichts Wertvolles ist bei einer Garage, würde ich das auch, ja, hätte ich da kein Problem damit,
das selber zu machen.
Man macht die Wurzelschutzfolie als Wurzelschutzfunktion noch mit drauf. Und die anderen Schichten, wie geschildert, die kann man selber draufbringen.
Wie finde ich raus, ob mein Dach, ob mein Carport, ob meine Garage ein Gründach aushält?
Die Statik ist immer die Grundlage. Also neben dieser Wurzelfestigkeit ist das eine, aber auch die Statik ist wichtig. Und so als Faustformel, wenn ich ein Kiesdach eh schon habe mit 5 cm in etwa, das wiegt so plus minus 100 Kilogramm, dann könnte ich auch so eine 8 bis 10 cm extensive Dachbegrünung draufnehmen. Die wiegen etwa gleich. Letztendlich muss man denjenigen fragen, der die Garage geliefert hat oder den Carport, oder fragt seinen Architekten oder Bauingenieur oder ähnliches. Mhm. Aber schon Fachleute fragen. Selber Dachdeckerhandwerk kann es auch ganz gut beurteilen, aber selber kann man es nur abschätzen.
Mhm. Nur zum Vergleich, wir gehen wieder zum Steildach. Wenn ich jetzt einen Vergleich, ein normales Dach in Anführungszeichen und Vergleich Gründach, wie viel schwerer ist das Gründach? Also reden wir da, ist es doppelt so schwer, ist es dreimal so schwer?
Ein Ziegeldach, das wird wahrscheinlich irgendwo bei 30, 40 Kilogramm pro Quadratmeter liegen, Gründach doppelt so viel.
Okay.
Und ich denke so, der Kies ist ein ganz guter Vergleich. 5 cm Kies entspricht in etwa 8 bis 10 cm Gründach.
Okay.
Die wiegen in etwa 100 Kilogramm beide.
Okay.
Und ein Gründach, wenn man es mal einen Zentimeter runterbricht, wiegt als Richtform 1 cm Gründach etwa 12 bis 15 Kilogramm pro Quadratmeter.
Okay. Ich höre schon raus, also wenn man neu baut, gar kein Problem. Man
eigentlich
sagt
nicht.
Es einfach von Anfang an, dass es so ausgelegt werden soll,
genau.
Dass auch die Abdichtung auch dementsprechend gemacht wird. Wenn ich jetzt aber ein Bestandsgebäude habe, wie gehe ich da vor? Gehe ich da zuerst zum Dachdecker, zur Dachdeckerin? Schaue ich mir erst die Pläne an und rechne nach, ob das passt? Wie gehe ich da vor?
Ob man das selber nachrechnen kann in den Plänen, weiß ich nicht. Da müssen wir schon vom Fach sein. Wenn man Glück hat, steht es in den Plänen tatsächlich drin, was an Belastung für das Dach vorgesehen ist. Aber ich würde in der Regel zu meinem Architekten gehen, Architektin, die es gemacht hat. Oder tatsächlich Dachdeckerhandwerk, weil ich ja bei einem Bestandsbau ja auch neben der Statik wissen muss, ob meine Dachabdichtung noch okay ist.
Ja.
Und das kann natürlich der Dachdecker oder die Dachdeckerin viel besser beurteilen und haben schon mal ein Gefühl dafür, was könnte denn da statisch möglich sein.
Aber das heißt, wenn man sich dann für das Gründach entscheidet, das heißt, dann müssen erstmal die Ziegel runter. Wie arg muss man da in das Dach eingreifen?
Gut, du sprichst jetzt Ziegel an. Ich würde ein Schrägdach oder Steildach, wo Ziegel sind, ist es viel schwerer, nachträglich zu begrünen. Weil wir dann auch mit der Abdichtung nochmal schauen müssten, womöglich, was ja unter dem Ziegel erstmal so nicht gegeben ist. Also ich würde es eher im Nachgang eher von einem Flachdach ausgehen, nachträglich zu begrünen. Und da müsste ich die Fläche frei machen, müsste prüfen, ob die Dachabdichtung okay ist, vielleicht nochmal eine Wurzelschutzlage drüber machen. Das kann das Dachdeckerhandwerk gut machen. Und dann ist es frei für den Begrünungsaufbau. Mhm. Die Anschlusshöhen sind ja dann nicht mehr ganz korrekt. Man hat ja auch Regeln, wie man oberhalb der wasserführenden Schicht, also oberhalb des Kiesdaches, muss man die Abdichtung ja auch noch weiter rausführen.
Ja.
Und beim Gründach wird es dann vielleicht ein bisschen mehr vom Schichtaufbau. Da stimmen die Anschlusshöhen vielleicht nicht mehr ganz. Und auch das müsste womöglich der Dachdecker oder die Dachdeckerin etwas höher machen, den Dachrand.
Okay, also das heißt, damit dann die Erde quasi nicht über das Dach drüber spitzelt, weil klar, sobald dann das erste Mal regnet, haut mir ja dann die ganze Erde.
Genau.
Was kostet mich das?
Viel Freude jedenfalls. sowohl im Einbau, auch später dann in der Pflege. Und es ist insgesamt eine Freude. Es ist ganz schwer, Kostenrichtwerte zu geben. Wenn man es selber macht, ist es natürlich günstiger, als wenn man es machen lässt. Mhm. Es hat aber beides seine Vorteile. Man kann den Online-Shops ganz gezielt rausnehmen. Aber eine Garage wird irgendwo bei einem Quadratmeterpreis, was würde ich sagen, zwischen 80 und 150 Euro liegen pro Quadratmeter Gründach. Und das kann manchmal schon fertig eingebaut so sein. Oder man auch natürlich ist es günstiger, wenn man es do-it-yourself macht und nur die Materialien kauft. Dann ist es vielleicht irgendwo bei 80 rum. Aber in der Größenordnung muss man schon rechnen.
Und beim Steildach? Ich nehme an, das wird nochmal.
Da würde ich nochmal 50 Euro drauflegen, weil man einfach nochmal die Schubschwellen mit einplanen muss, die ich da reinmache zur Rutschsicherung. Ich würde dann auch Vegetationsmatten verwenden. Mhm. Über wie die Pflanzen draufkommen, haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau.
Das mal so als Stichwort, dann würde man so einen Fertigrasen nächstes Mal vereinfacht draufbringen, was nochmal teurer wäre. Sonst bei einem Flachdach könnte man einsehen, wäre günstiger. Und natürlich ist ein Arbeiten auf dem Steildach oder Schrägdach ja schwerer, mit mehr Aufwand, mit mehr Vorsicht verbunden. Deswegen ist das Schrägdach nochmal teurer.
Gut. Dann lass uns doch gleich nochmal drüber reden, wie die Pflanzen aufs Dach kommen.
Es gibt drei, vier klassische Methoden, kann man sagen. Das Einfachste ist es wirklich aussehen.
Mhm.
Man hat Saatgutmischungen, die kann man käuflich erwerben.
Gibt es da speziell für Dach? Also man geht quasi in den Baumarkt, holt sich eine Gründach-Saatmischung und streut die aufs Dach.
Ob das jeder Baumarkt hat, bezweifle ich, aber viele Gartenmärkte haben es dann doch jetzt mittlerweile und stellen sich auch immer mehr ein. Die haben auch sogenannte Garagenpakete, wo man dann einen ganzen Gründachaufbau kaufen kann und da ist dann Saatgut sicherlich mit dabei. Da sind auch die angesprochenen Pflanzen schon zum Teil mit drin, mit Allium und Oreganum und so weiter und viele anderen. Gibt es im Fachhandel, gibt es auch in Online-Shops und man wird meistens noch Sedumsprossen dazu machen. Das sind diese trockenheitsverträglichen Dickblattgewächse. Wie Fetthenne und sowas, Mauerpfeffer. Die bekommt man als Schnitzel sozusagen, also geschnetzelt, kleingehackt. Die wird man, kann man auch als ganze Pflanze bekommen, aber wenn man sie als Sprossen bekommt, sind die geschnitten und kleingehackt. Die sind bloß noch ein paar Zentimeter Stücke.
Okay, das heißt, die streue ich einfach rauf, muss die nicht vergraben und dann kommen die von
die
selber.
Streut man würde die Erde, wenn die drauf ist, wird man ein bisschen anhaken, wird sie feuchten, die Erde. Würde das Saatgut ausbringen, würde diese Sedumsprossen, diese kleinen Sprossteile ausstreuen, ganz ein bisschen andrücken und nochmal gut wässern.
Das hört sich sehr idiotensicher an.
Ja gut, wenn es windet, ist es dann schon nicht mehr so einfach und man bringt auch nur ein Gramm Saatgut auf einen Quadratmeter aus. Also man muss dann durchaus ein Gramm, was ja nicht viel ist, überlegen mit Sandmischen oder ähnliches, damit ich so eine gewisse Mischung dann hinbekomme, dass es gleichmäßig verteilt. Okay. Also man muss ein bisschen sich schon Gedanken machen und auch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie ich es ausbringe, aber ansonsten ist es einfach und macht Spaß natürlich. Ja.
Hast du noch mehr so Tipps?
Gut, wenn man es mit Flachballen, das wäre das Nächste, wir gehen jetzt von der einfachen Methode, von Saat und Sprossen weg, dann gibt es nächstens einen Flachballenstauden. Das heißt, ich habe diese Pflänzchen, die ich genannt habe, die sind schon als kleine fertige Pflanzen da, gerade so ausgetrieben oder ein bisschen weiter. Manche schon kurz vor der Blüte, je nachdem, da kann ich verschiedene Topfgrößen wählen. Da würde ich pro Quadratmeter in etwa 15 bis 25 von diesen Pflanzen draufbringen.
Okay, das ist eine Menge.
Und da wird man auch tatsächlich Quadratmeter abstecken und sich überlegen, ja, welche 20 möchte ich denn wo setzen. Ja. Das heißt, ich muss schon mal von vornherein mir merken, oder es ist beschriftet an den Paletten, welche Pflanze ich vor mir habe, weil die so klein sind, dass ich sie nicht unbedingt an der Blüte erkennen kann. Okay. Und dann ein bisschen einen Plan machen, wo ich was, dann lege ich erstmal die Pflanzen aus, bevor ich sie reinsetze.
Okay.
Also noch ungepflanzt, einfach nur die Flachballen raus aus der Palette draufsetzen. Und dann kann ich auch ein bisschen hin und her schieben und kann Pflanzbilder in Anführungsstrichen auch machen. Und dann haben wir noch die letzte Methode, wenn wir an die vorkultivierten Vegetationsmatten gehen.
Das, was du vorher angesprochen hast.
Genau, was wir im Stalldachbereich brauchen. Da würde ich so eine Vegetationsmatte, das ist wie Rollrasen, das ist ja eher so ein Begriff. Ja. Aber Rollrasen wäre Rasen, das wäre was Begehbares, Strapazierbares. In dem Fall habe ich die Pflanzen, die ich vorher als Saatgut oder als Sprossen habe, schon quasi auf dem Feld ausgebracht, auf dem Kokosgewebe oder ähnliches als Träger, da kommt ein bisschen Dachsubstrat drauf, dann die Pflanzen ausgestreut, die liegen einige Monate, bis es ein schöner Teppich gibt. Der ist dann ganz geschlossen und der kommt dann aufgerollt oder als Plattenware an und dann kann ich damit quadratmeterweise meine Begrünung sofort aufs Dach bringen.
Welche Vorteile hat es? Also natürlich beim Stalldach, dass es überhaupt möglich ist, aber ansonsten ist es wahrscheinlich die Methode, die am schnellsten geht.
Genau. So eine Vegetationsmatte, die ist vorkultiviert und die ist sofort grün.
Ja.
Ich bringe sie drauf, muss aber gut wässern. Da muss ich schon aufpassen, dass ich dann die ersten Wochen gut wässere, damit die Pflanzen schnell einwurzeln aus diesem Kokosvlies heraus. Und dann habe ich sofort grün. Wenn ich ansähe oder mit Sprossen agiere, dann brauche ich für den gleichen optischen Effekt über ein Jahr.
Also das heißt, man muss davon ausgehen, dass das Gründach das erste Jahr noch nicht, also wenn ich nicht die Matten habe, sieht das erste Jahr erstmal noch mal kahl aus.
Relativ. Da unterscheide ich sich so ein bisschen, als die Richtlinien sagen, dass man nach einem Jahr den abnahmefähigen Zustand erreicht hat und dann hat man so ungefähr 60% Deckung.
Okay.
Das heißt, 40% sind noch unbegrünt, aber 60% sind begrünt. Unsere Erfahrung aus dem privaten Bereich ist eher, man schaut ja viel mehr drauf. Ja. Das heißt, man macht vielleicht schon ein bisschen mehr Pflanzen drauf, ein bisschen mehr Saatgut und wird sich auch viel mehr drum kümmern. Ja. Dann hat man schon, da braucht es nicht ein Jahr, da reichen auch wenige Monate, dass man dann einen grünen Aspekt hat.
Kann ich mir, wenn mir dann irgendwie 2 Jahre später eine Pflanze nicht mehr gefällt, da kann ich eigentlich wie im Garten auch einfach umgraben? Oder ist es beim Gründach ein bisschen schwieriger?
Ich finde es beim Gründach eher ein Stück weit leichter, wenn ich eine bestimmte Pflanze an mir rauspicken möchte oder sage, ich mache irgendwo nochmal ein Loch und mache eine andere rein. So rum wird eher ein Schuh draus. Weil das Substrat ist ja viel grobkörniger als im ebenerdigen Garten. Da ist es ja viel schwerer, aus diesem dichten Substrat was rauszustechen.
Ja.
Das wäre auf dem Gründach einfacher.
Das heißt, ich kriege die Pflanze wesentlich einfacher raus.
Genau.
Ab welcher Größe, sagst du, macht das Sinn? Also wie viel Dachfläche muss ich auf alle Fälle haben, damit sich ein Gründach lohnt?
Aus meiner Sicht lohnt es sich fast immer. Also es ist ganz schwer zu sagen. Also eine Garage mit 18 Quadratmetern gibt schon einiges her. Und da gibt es auch Garagenpakete. So. Vielleicht müsste man sich eher überlegen, was bietet der Markt an Paketen an, dass ich nicht so viel Überschussmaterial habe oder ähnliches. Aber es gibt ja selbst Mülltonneneinhausungen von 1-2 Quadratmeter, die schon Begrünungsset auch hätten zum Teil. Also von dem her geht es alles, was ein Flachdach hat oder leicht geneigtes Dach hat. Aber ich finde, zur Carportgröße, da wird es dann schon interessanter, wo man auch ein bisschen mehr draus machen kann.
Ist trotzdem das Thema Fassadenbegrünung ein Thema, das für Bauherren interessant sein könnte? Oder ist das was, wo du sagst, es ist wirklich erst nur noch Industrie?
Nee. Also es geht auch im privaten Bereich, kann man mit Fassadenbegrünung agieren. Nur sollte man schauen, das haben ja viele schon gemacht, wilden Wein oder Efeu dran und dann merken sie nach ein paar Jahren, oh, das wächst aber so schnell und so dicht und auch an Stellen, wo es eigentlich dann gar nicht wachsen soll.
Vor allem bohrt sich es in die Fassade rein,
das genau.
wieder wegzubekommen.
Also da brauchen wir einfach Wände eher, Mauern, Wände, die frei von Rissen und Löchern okay. sind. Dann kann ich wilden Wein und Efeu ranmachen, sogenannte ja. Selbstklimmer. Ja. Aber ansonsten würde ich, wenn ich Fassadenbegrünung mache, schon bodengebunden bleiben, ja. aber mit Kletterhilfen, also Gerüstkletterpflanzen nehmen.
Okay. Genau, weil sonst habe ich ja im Gegensatz zum Flachdach oder beziehungsweise im Gegensatz zum Gründach, ist ja die Pflanze sonst, wie du gesagt hast, beim Wein direkt auf der Mauer, direkt
genau.
am Haus. Das heißt, da genau Wurzels rein. Und
genau, und wenn ich Pflanzen, Gerüstkletterpflanzen ja. nehme, was haben wir denn da noch? Ja, klar, Blauregen ist einer, der jeder kennt, aber der ist im privaten Bereich eigentlich zu groß. Ja. Man würde eher mit Clematis agieren zum Beispiel.
Rosen
oder mit
sind sie? Also
ja, Kletterrosen gibt es ja. auch oder Brombeeren sind durchaus auch Kletterpflanzen. Ja. Die aber dann eher so waagrechte Strukturen wieder brauchen. Also da gibt es eine Hülle an Fülle an ja. Kletterpflanzen, die man nehmen kann. Und auch würde sich dann bei kleineren Gebäuden eher Pflanzen auswählen, die eben nicht so stark wüchsig sind.
Also ich meine, was jetzt ja gerade richtig oft auf Dächer kommt, ist eine PV-Anlage oder eine Solarthermieanlage. Kriegt man das vielleicht sogar beides zusammen unter?
Also grundsätzlich kann man PV und Gründach kombinieren. Mhm. Das nennt sich dann Solargründach. Und dann wäre das eine Aufständerung von der PV-Anlage, die höher wäre, wäre eine höher aufgestellte. Mhm. Wir wollen einfach natürlich eine Verschattung vermeiden. Das ist ja das Problem in der Kombination, dass man keine Verschattung mit sich bringt. Also mache ich die PV-Aufständerung etwas höher, 20 bis 30 Zentimeter höher, also okay. über Oberkante Substrat, sollte ja. dann erst das PV-Modul kommen.
Also über 30 Zentimeter über dem Boden.
Genau. Und dann kann die Pflanze auch mal ein bisschen wachsen und es ist trotzdem keine Verschattung. Und dann wächst auch insgesamt die Vegetation unter den Modulen durch. Also ich habe die ganze Fläche quasi mit Gründach und habe in manchen Bereichen eben meine PV-Module.
Kommt dann genug Wasser noch an? Also ich nehme
dann ja. Und wenn ich auch, dann kommt nämlich der nächste Punkt, wo es mit kleinen Flächen dann auch ein bisschen problematisch wird. Ich muss zwischen den PV-Modulreihen Abstände haben. Wir sagen so um die 80 Zentimeter, damit Wasser rankommt, Licht und Luft und man auch zur Pflege ran kann.
Ja, 80 Zentimeter ist da viel.
Ja, also man kann das Dach mit PV nicht mehr 80-90% belegen. Mhm. Man muss ja auch, wenn man kein Gründach hat, gewisse Abstände haben, damit man aufs Dach ja auch laufen kann oder mal ein PV-Modul austauschen kann. Diese 100% Belegung, die wir immer wieder sehen, ist eigentlich Quatsch.
Ja.
Und auch nicht richtig.
Also 100% Belegung vom PV oder vom Gründach?
Vom Dach an sich nur mit PV.
Ja.
Halte ich auch für...
Weil?
Ja, wie komme ich dann an meinen Dachablauf ran?
Cool, ja.
Beispielsweise, oder wenn ich ein Modul austauschen muss, muss ich über die Module drüber laufen. Mhm. Wenn ich das Dach reparieren muss, wie komme ich ran? Also da müsste ich immer über die PV-Module laufen.
Ja.
Und Absturzsicherung hätte ich auch keine, wo ich mich anschlagen kann. Also, aber wenn man jetzt das Gründach dazu nimmt, dann habe ich die Reihenabstände eben zwischen Modulen und dann kann ich nur noch 60-70% mit PV belegen in der Größenordnung, vielleicht auch mal 80%. Und dann könnte ich schon bei einer Garage oder bei einer Doppelgarage schon, macht es kaum noch Sinn, womöglich. Mhm. Weil ich dann nicht mehr genug Module draufbringe, um den Eigenbedarf, den ich ja meistens als Ziel habe, zu decken. Aber theoretisch wäre es machbar und es gibt auch Beispiele, dass Garagen, Doppelgaragen beides haben, PV und drunter das Gründach gezogen als Solargründach.
Genau, aber da muss ich halt dann nochmal, wie du vorher gesagt hast, beim Pflanzen nochmal überlegen, welche dann besonders gut dazu passt.
Genau, da brauche ich niedrigwüchsige Pflanzen. Da würde ich einen Aufbau nehmen, der eben nicht so hoch ist. Da hätte ich vielleicht keine 10, 15 Zentimeter Substrat, sondern nur noch 8.
Damit die nicht die PV-Anlage überwuchern.
Genau, dass da auch keine Gehölze aufkommen oder ähnliches, kein Gras wächst, sondern einfach Thymian, Sedumpflanzen, also die niedrigwüchsigen.
Ist nochmal was anderes. Mhm. Ich entscheide mich für ein Gründach. Muss ich mir das genehmigen lassen oder darf ich das einfach selber drauf bauen? Oder wenn ich ein neues Haus baue, was gibt es da für gesetzliche Vorgaben?
Also wenn ich ein neues Haus baue, kann es durchaus sein, dass im Bebauungsplan eine Vorgabe drin ist, dass ich mein Hauptdach vielleicht schon begrünen muss, aber Garagen oder Carports stehen da oft mit drin, dass die also begrünt werden müssen. Da gibt es Vorgaben dann. Da muss man sich auf jeden Fall erkundigen, schon mal vorab. Wenn ich es nachträglich begrüne, Bestandsbau, ich würde es grundsätzlich melden beim Bauamt, dass man es vorhat. Bei Extensivbegrünung ist es eher unproblematisch, die sind ja nicht begangen.
Ja.
Bei Intensivbegrünung, die ich ja begehe, auf jeden Fall melden, weil das könnte die Grundstücksgrenzen ja auch oder könnte zu nah an die Grundstücksgrenze kommen oder gar die Grundstücksgrenze überschreiten.
Das heißt, wenn ich dann auf der neuen Terrasse bin und da zu nah am Nachbar dran,
genau, zum Beispiel. Genau. Nehmen wir den klassischen Fall, ich habe eine Garage, die oft ja an die Grenze gebaut, ja, werden. Das ist eine bekieste Garage. Mhm. Wenn ich nachträglich eine Extensivbegrünung draufpacke, die ich nur zur Pflege begehe, dann schade ich dem Nachbar ja nicht. Dann, ja, ist der Grenzabstand immer noch eingehalten. Mache ich da aber eine Dachterrasse drauf, wo ich dann täglich drauf sitze, dann sitze ich ja direkt an der Grenze. Ja. Deswegen würde das nicht gehen. Deswegen würde ich, sobald es genutzt ist, auch anmelden, auch wenn die Grenzabstände womöglich eingehalten werden. Mhm. Aber ich bin der Meinung, man sollte grundsätzlich beim Bauamt einfach vorsprechen und sagen, ich habe es vor zu machen.
Ja.
Und in dem Zuge kann man auch mal nachfragen, ob es nicht auch Zuschüsse gibt.
Gibt es, okay. Was?
Es gibt oft, also die meisten Städte in Deutschland, zumindest die über 50.000 Einwohner, Einwohnerinnen,
okay,
geben Geld für die nachträgliche Begrünung von
wie viel,
Dächern.
Über wie viel Geld reden wir da? Also hast du da eine konkrete Förderung?
Ist unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Ja. Das ist je nach Stadt, man redet so um die 30, 40 bis 50 Euro pro Quadratmeter, die man als Zuschuss bekommt. Meistens ist es aber gedeckelt.
Ja.
Am Schluss hat man vielleicht dann die Hälfte oder ein Drittel bezahlt bekommen, ja, von seinem Gründach. Aber besser, jede Geste, wenn es, ja, nur so eine ist, ist ja schon gut. Deswegen bietet es sich immer an, weil ich kann die Fördergelder auch nur in Anspruch nehmen, wenn ich sie vor Bauausführung beantrage. Ja. Deswegen hat man also mehrfachen Nutzen. Mhm. Ich gehe aufs Bauamt oder die zuständige Behörde, melde mein Gründach an, frage gleichzeitig, ob es Fördergelder gibt und kann dann auch gleichzeitig anmelden, dass ich danach weniger Abwassergebühr zahlen möchte. Weil die meisten Städte haben ja auch eine Trennung zwischen Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr. Ja. Und dann wird in der Regel diese Niederschlagswassergebühr nur noch zur Hälfte angerechnet, wenn ich ein Gründach habe.
Das macht jährlich wie viel aus?
Leider sind die Niederschlagswassergebühren nicht so hoch. Das ist, ja, auch von der Gemeinde unterschiedlich. Ja. Aber im bundesweiten Schnitt ist so eine Niederschlagswassergebühr liegt in der Größenordnung 50 Cent.
Okay.
Und wenn ich die Hälfte sparen, dann sind es 25, 30 Cent in der Größenordnung, die ich einsparen kann.
Gut, immerhin jeder Tropfen zählt.
Genau, pro Quadratmeter, ja.
Ja, also freut sich auch mein Geldbeutel ein bisschen,
genau,
zumindest. Ja. Also habe ich fast zusammen, also wenn das Bauamt was dagegen hat, dann liegt es nicht daran, dass das Dach jetzt grün ist, sondern es liegt eher daran, dass man zu nah am Nachbarn ist.
Womöglich, genau,
genau. Aber auch da gibt es ja wahrscheinlich die Lösung, dass man die Dachterrasse vielleicht nur dann so bis zur Hälfte macht, damit man die Grenzen wieder richtig...
Könnte sein, ja, genau.
Wenn ich jetzt merke, okay, mein Dach ist zu schwach, mein Dach hält es nicht aus. Gibt es da die Möglichkeit, dass man das Dach verstärkt oder wäre das dann vom Aufwand eigentlich zu viel, dass es sich nicht mehr lohnt?
Also unserer Erfahrung nach, die Frage wird oft gestellt und ich stelle es ja auch immer wieder anderen Kollegen, also es gibt kaum Lösungen.
Okay.
Also meistens ist es ein großer Aufwand, weil ich ja noch irgendwelche Stützen oder zusätzliche Träger einbringen muss. Und wenn ich nicht wirklich rankomme an die Dachkonstruktion, das geht vielleicht bei Garagen und Carports eher noch, aber an Wohngeboden schon kaum noch. Also es ist eher die Ausnahme, dass ich da statisch ertüchtigen kann, wie es so bezeichnet wird.
Genau, also das heißt Gründach eher nicht, wenn mein Dach zu schwach ist. Auch wenn ich ein Bestandsgebäude habe mit einem steilen Dach, geht es wahrscheinlich nicht oder kostet nur arg sehr, sehr viel Geld. Was sind noch Beispiele, wo du sagst, Gründach macht in dieser oder gibt in dieser Kombi eigentlich keinen Sinn?
Ja, wenn ich ein Dach habe, das an der Nordseite wäre, ja, und dann noch überhaupt kein Gefälle, also wenn da immer Pfützen stehen, dann ist es auch nicht ganz so einfach. Dann ist es sehr nass und für die Pflanzen dann auch schon wieder nicht so ganz nett, weil sie dann zu arg im Wasser stehen. Auch dafür gäbe es Lösungen, ja, aber das wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, nicht unbedingt. Aber ansonsten eher die Steilheit, die haben wir schon angesprochen, ja, da wird es irgendwann zu aufwendig. Aber ansonsten gibt es eigentlich für mich erstmal kein Ausschlusskriterium.
Gut. Ich würde dich jetzt gerne noch mit ein paar Vorurteilen konfrontieren. Gründach stinkt.
Nicht, dass ich wüsste. auch selbst wenn man bei einer Intensivbegrünung, also beim Dachgarten, einen Wasseranstau hat in der Drainage, den man bewusst macht,
ja,
indem man den Ablauf höher stellt, Wasser anstaut, damit ich schon mal Regenwasser speichern kann, dann stinkt es deswegen auch nicht.
Ja.
Selbst bei stehendem Wasser nichts. Es wird verbraucht, da kommt ja auch kein Licht hin und so weiter. Das ist also nicht das Thema im Stinken. Und ansonsten riecht es nur gut, weil, okay, ich ja durchaus sehr verschiedene blühende Kräuter drauf habe. Also von dem her ist es kein Stinken, sondern ein gutes Riechen.
Genau. Vielleicht ein anderes Vorteil, das man haben könnte, ist, da wird die Gefahr größer, dass ich einen Wasserschaden bekomme.
Wenn ich es fachgerecht ausführe,
ja,
sowohl die Dachabdichtung als auch später die Begrünung, dann ist die Chance genauso groß oder eher gering, als wenn ich nur ein Kiesdach habe und da auch schlecht verarbeitet ist. Also es kommt immer darauf an, also wir haben wirklich die Produkte, ob das die Dachabdichtung ist oder auch die Begrünung, die Produkte und Systemlösungen, die sind alle top. Mhm. Wenn ich die schon mal wähle und ich nehme, mache selber gut und richtig und sicher oder ich nehme Fachkräfte, dann ist das Dach Jahrzehnte dicht. Mhm.
Gibt es irgendwie sonst noch Fehler, vor denen du warnen kannst? Also wir hatten ja schon ganz viel angesprochen auch.
Nein, also die Statik ist ein Punkt, ja. Den muss ich wirklich vorher klären und nicht Pi mal Daumen, weil wenn mal was einstürzt, dann ist es passiert und dann ist es ja auch lebensgefährlich. Ja. Dass die Dachabdichtung wurzelfest ist, mhm, oder ich mache noch eine Wurzelschutzbahn oder ähnliches drauf, das ist zu beachten. Die Absturzsicherung haben wir angesprochen, also immer bewusst sein, wenn ich auf dem Dach bin, ich kann runterfallen und mir wehtun. Was gäbe es sonst noch? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte eigentlich.
Du hattest ja vorhin noch ganz kurz die automatische Bewässerung angesprochen. Ja. Das ist aber wirklich nur, wenn man einen Dachgarten hat. Und da sollte man das von Anfang an auch einplanen.
Das heißt, genau, dann brauchen wir eine Zuleitung. Ja. Und die muss dann im Winter womöglich dann auch frostfrei sein. Okay. Das muss ich dann tatsächlich beachten, da hast du recht. Aber ansonsten würde ich auch bei einer Extensivbegrünung immer auch einen Wasseranschluss in der Nähe haben. Ich muss ja, wenn ich ansähe, auch das Saatgut oder die Sprossen wässern. Also irgendein Wasser muss schon auch mit in der Nähe sein.
Gut. Aber ich höre schon raus, wenn man am Anfang einfach auf gute Qualität achtet, wenn man wirklich die Produkte kauft, die speziell für Dachkrönung ausgeschrieben sind, dann passt das. Ich sollte jetzt nicht, wie wir vorhin angesprochen haben, einfach die Erde, die bei mir vorm Haus liegt, aufs Dach draufkippen. Aber wenn ich da am Anfang an das gut einrichte, gut mache, dann kann ich einen Teil auch selber machen.
Genau.
Dann habe ich da lange Freude dran. Ja. Ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, du bist ja beim Bundesverband Gebäudegrün. Erklär doch ein bisschen mehr über euren Bundesverband.
Uns gibt es noch gar nicht so arg lang. Erst seit Mai 2018. Das hört sich so jung an, aber wir sind aus zwei Verbänden fusioniert. Wir haben es geschafft, Kräfte zu bündeln. Und die beiden Verbände nannten sich früher Deutscher Dachgärtnerverband und Fachverband Bauwerksbegrünung. Wir sind fusioniert zum Bundesverband Gebäudegrün und die beiden Verbände waren schon 20, 30 Jahre am Markt aktiv. Wir haben es geschafft, also Kräfte zu bündeln, bewegen uns als einziger Verband wirklich nur um die Bereiche Dach, Fassaden, Innenraumbegrünung, also um die Gebäudebegrünung. Wir haben den Begriff auch mitgeprägt und wir versuchen vor allem Bauende und vor allem Planende, aber auch Städte zu beraten, damit die das Thema Dachfassaden, Innenraumbegrünung öfters mit reinnehmen, vielleicht Förderprogramme auflegen, da betreuen wir auch Städte mit dazu und machen ansonsten viel Aufklärungsöffentlichkeitsarbeit mit Fortbildungskursen auch. Bei uns kann man sich auch zum BUG-zertifizierten Fachberater oder Fachberaterin Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung mit einem Online-Kurs 2,5 Tage ausbilden. Auch für Quereinsteiger, der da Interesse hat, so ein bisschen mehr gewisse Vorkenntnisse, wir sind aber ganz gut zu dem Thema, machen aber bis zu Halbtage, so bis zu Weltkongressen Veranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr in Berlin einen 3-tägigen Weltkongress mit über 1000 Teilnehmenden. Also das sind auch die Dimensionen, wo man sieht, das geht auch. Machen aber auch, um wieder ein bisschen auf die andere Seite, auf das Normale zurückzukommen, Workshops für Städte oder Abendveranstaltungen online mit 5 bis 10, 20 Leuten, die Interesse haben.
Aber ist das dann vor allem für Leute, die in der Stadt arbeiten, oder wären das jetzt auch also wirklich für Bauherren, wo sie wirklich nur ihr Einfamilienhaus?
Sowohl als auch. Ja. Weil unsere Zielgruppe bisher noch weniger so unbedingt jetzt auf die Privatbauenden war, sondern eher auf Architekten, die Industriegebäude, städtische Gebäude machen. Und natürlich ist da auch das ein oder andere Einfamilien- und Mehrfamilienhaus dabei. Wir gehen aber eher noch nicht an den Endverbraucher, sondern eher an den Planenden.
Also Gunther, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und
gerne
uns da mehr über das Gründach erklärt hast und dann ja einfach lassen wir es grüner werden. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Bauen und Renovieren erfahren wollt, schaut auf unsere Seite hurrawirbauen.de und schaut auch gerne auf unseren Instagram-Kanal familyhome-magazin.